Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Frank Meyer und Gesa Ufer.
Und mit Ihnen, schön, dass Sie da sind.
Wir werden gleich hier über einen Mann reden, der ein Auto mit einer schwierigen Frau über die Klippe schubst ins Meer. Die ist er los, aber er hat trotzdem noch Probleme. Es läuft immer blöd im Leben für diesen Henry zumal. Und dann möchte Gesa Ufer, dass wir über den Darm sprechen. Gesa, möchtest du dazu jetzt schon was erklären vielleicht noch?
Also ich finde einfach nur, dass diese Julia Enders heißt, sie eine Person ist, die echt bezaubert. Weil wann hast du es schon mal, dass ein Engel über Durchfall, Pipi, Kaka, all diese Dinge spricht? Also ich fand's toll.
Ich bin begeistert. Mehr dazu gleich.
5 Minuten Ruhm. Der Favorit der Woche.
Und da wollen wir über Henry reden. Henry hat ein Auto mit einer problematischen Geliebten über die Klippen geschoben. Die Geliebte ist also untergegangen im Meer. Die Frau ist sehr los. Das Problem an der Sache und ziemlich blöd für Henry war nur, in dem Auto saß die falsche Frau. Er hat aus Versehen nämlich diejenige getötet, die, könnte man sagen, seine Lebensversicherung war. Und aus diesem vermurksten Mord von Henry macht der Autor Sascha Arango eine sehr überzeugende Geschichte. Ein Roman mit viel zerknautschtem Personal, vielen komischen Wendungen. Eigentlich ein ironischer Kriminalroman, der trotzdem spannend ist, weil man sich doch mit angehaltenem Atem fragt, ob dieser sympathische Übeltäter Henry wohl mit allem davonkommen wird, was er so anrichtet. Und am Ende des Buches kommt man so ganz grübeln über die Frage, was in diesem sehr speziellen Fall von Henry wohl Gerechtigkeit bedeuten würde. Sascha Arango, der Autor, ist jetzt zu Gast hier bei uns bei den Literaturagenten. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Sascha, ich hatte ein kleines Problem mit diesem Henry dahingehend, dass er ja einerseits wirklich ein böser Übeltäter ist, jemand, auf den man eigentlich sauer sein müsste, aber der ist so sympathisch gezeichnet, dass man das irgendwie nicht hinkriegt. Man kann ihm nämlich nicht so richtig böse sein. War das so eine Art Sport für dich, diese Figur genau so ambivalent anzulegen?
Na klar, ich meine, ich wollte ihm auch böse sein. Das ist mir auch nicht gelungen. Ich habe es über weite Strecken immer wieder versucht. Nein, ich glaube, dass das Böse sozusagen plastisch darzustellen kann, sozusagen ohne es mit Absicht zu machen, sogar sympathisch werden. Also das Böse kann sympathisch sein.
Und dieser Henry, das ist ja der Clou des Buches, ist ja einer, der ist ein höchst erfolgreicher Bestsellerautor, der aber noch keine Zeile geschrieben hat, weil den Job macht seine Ehefrau. Und da interessiert mich doch, was hat dich denn auf diese Fährte gesetzt? Ein Bestsellerautor oder ein Autor überhaupt, der selber keine Zeile schreibt? Gibt es da lebende Vorbilder dafür?
Ja, natürlich. Es gibt eine ganze Menge. Ich distanziere mich natürlich davor. Ihr verratet natürlich schon ziemlich viel, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Ich glaube, dass diese Angst, selber etwas nicht fertigstellen zu können, in jedem Auto drin ist. Also die Vorstellung, ich werde das nie schaffen und irgendwann werden sie alle merken, dass ich ein großer Schwindler bin.
Ich fand doch auch bemerkenswert, dass dieses Buch, obwohl es ja doch sehr viel Kriminelles verhandelt, erstaunlich lustig geschrieben ist. Sehr gut gefallen hat mir zum Beispiel so eine Szene, da hatte Henry so eine junge Frau kennengelernt, die sitzt da ihm gegenüber, der Tod seiner Frau ist noch nicht so lange her und die sitzt jetzt bei ihm zu Hause und Zitat, sie sprach über ihr Studium der Veterinärmedizin und wie gern sie eine Praxis auf dem Land eröffnen würde. Er sog dabei an seiner kalten Pfeife und wünschte sich, es wäre ihre Klitoris. Das ist einfach schön, aber ja, manchmal.
Das freut mich.
Aber manchmal, ja, hat
ich
es nicht
so gerne Freude.
Dass die Sorge, dass so ein bisschen so diese Komik auch die ernsthafte Spannung in dem Buch unterwandern könnte?
Ich glaube, das liegt doch im Auge des Lesers. Also was er daran jetzt komisch und spannend findet. Ich habe versucht, manche Dinge nüchtern und moralfrei auszudrücken, und dabei entsteht, glaube ich, ungewollt beim Leser so ein Gefühl von Komik.
Also war das gerade eine Stelle für nüchtern und moralfrei mit dem an der Pfeife saugen?
Also an einigen Stellen müssen wir einfach ehrlich sein und wahrhaftig. Und dieses entsprach dem Wunsch von Henry in diesem Moment. Und natürlich würden wir es heute im Alltag so nicht aussprechen, aber solche Wünsche sind ja real.
Es gibt schön absonderliche Einfälle in dem Buch. Ein anderer neben diesem Pfeifenstück jetzt. Henry, der hat einen Marder da im Oberstübchen seines Daches. Der rennt da rum und dann jagt er einen Marder. Absonderlicherweise mit einer Harpune geht er auf ihn los. Dann besiegt aber eigentlich der Marder ihn und pinkelt auf ihn drauf. Das hat mir sehr gut gefallen, wie der Marder ihn als Opfer markiert. Oder auch sehr schön ein serbischer Fischkutterkapitän, der immer mal wieder Amok läuft. Und dann wird er aufgehalten vom örtlichen Tierarzt, der ihn dann mit dem Betäubungsgewehr zur Strecke bringt, und zwar mit einer Dosis, die eigentlich für ein Nashorn gedacht ist. Wie kommt man auf solche Ideen?
Er hat ja noch Zeit, die serbische Nationalhymne zu singen, bevor er ohnmächtig wird. Das ist alles so Erzählgut und Erzähltradition aus meiner Familie und aus meiner kulturellen Prägung, sehr viel mit Lateinamerika und magischer Realismus. Mhm. Und diese unglaublichen Vorgänge, die passieren ja in Wirklichkeit. Also ich habe mich da dann zurückgelehnt und habe meiner Fantasie freien Lauf gelassen.
Das Tolle ist aber, und das merkt man deutlich, also die Sachen sind alle sehr visuell. Also sie bauen sich wirklich vorm inneren Auge sofort auf. Und man merkt so ein bisschen, dass du im Hauptberuf Drehbuchautor bist. Also du schreibst viel, ich glaube, ja, für den Kieler Tatort, ne, zum Beispiel.
Ja.
Und dieses ist ja jetzt aber wirklich kein Drehbuch zunächst, sondern ein Roman. Aber die London Book Fair liegt gerade hinter uns. Und da gab es dann doch sofort Leute, die gesagt haben, wollen wir verfilmen.
Ja, tatsächlich, wir haben es alle nicht geglaubt, aber Hollywood hat direkt angerufen und ein Angebot, konkretes Angebot gemacht. Die Verlage haben sich darum gerissen, die Amerikaner und besonders die Engländer mit ihrem ausgeprägten, makabren, schwarzen Humor haben Schlange gestanden, und Simon & Schuster hat es gekauft, und das ist für mich eine große Ehre, und wir sind alle noch so ein bisschen besoffen von Überraschung und Glück.
Klasse.
Ja. Und das heißt, wir müssen uns Sascha Arango jetzt für die nächste Zeit in Hollywood vorstellen, als Drehbuchmitautor für diesen entstehenden Film?
Ich habe da noch sozusagen keine Zusagen gemacht, weil das ja noch sehr nah dran ist an allem. Der Roman ist ja gerade erst fertig. Er ist ja praktisch noch, ist mir ja gerade aus der Feder gekommen. Also geht alles sehr schnell, sehr schnell.
Ja, gratulieren wir.
Vielen Dank.
Und solange wie der Film noch nicht da ist, müssen Sie natürlich das Buch lesen. Sascha Arango, Die Wahrheit und andere Lügen, erschienen bei C. Bertelsmann. 304 Seiten, kosten 19,99 €. Vielen Dank für deinen Besuch.
Danke für die Einladung.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
Auf Platz 1 der Spiegel-Sachbuch-Bestsellerliste steht gerade ein Fachbuch über den Darm. Darm mit Charme von Julia Enders. Der Darm, das ist ja jetzt nicht so die leckerste Ecke in unserem Körper. Das entspannte Gespräch über die Darmfunktion hat man nicht so häufig. Bei Julia Enders ist das anders. Die redet gerade bundesweit bei einer Talkshow nach der anderen über unsere Gedärme. Das tut sie da sehr anschaulich. Ob auch ihr Hörbuch Darm mit Charme so anschaulich ist, das hat sich die unerschrockene Körperteil- und Organe-Expertin Gesa Ufer angehört. Sag uns mal erstmal grundsätzlich, eine junge Frau von Anfang 20, was reitet die, sich mit dem Darm zu beschäftigen?
Welcher Darm reitet? Ja, also es war tatsächlich ein Hauptproblem, was ganz am Anfang stand. Mit 17 hat sie nämlich Neurodermitis bekommen, also ein Hautproblem. Und das war der Grund, warum sie überhaupt angefangen hat, sich mal genauer anzuschauen, was eigentlich in ihrem Körper passiert, was die Ernährung mit Haut zum Beispiel zu tun haben kann. Sie fing an, bewusst zu essen. Ihre Haut wurde tatsächlich besser. Aber das Interesse an dieser ganzen Geschichte blieb, und inzwischen studiert Julia Enders eben in Frankfurt am Main Medizin und beschäftigt sich schwerpunktmäßig noch immer mit dem Darm, wenn sie nicht gerade, wie du es gerade beschrieben hast, von einer Talkshow zur nächsten jettet oder eben auch bei Science Slams über ihre Arbeit erzählt. Da hat sie schon diverse Preise gewonnen. Und zwar, weil diese Mischung, dass eine Anfang 20-jährige, blonde, völlig allürenfreie Frau, die wirklich sowas Engelsgleiches hat, es wagt, über Kotzen, Durchfall, all diese Themen zu sprechen, die echt klassisch Iberbar sind. Also wer das noch nicht kennt, der sollte wirklich dringend mal bei YouTube gucken. Diese Science Slams Mitschnitte sind wirklich großes Kino.
Oder eben das Hörbuch hören, wenn das so gut ist wie diese Live-Auftritte.
Also ich würde sagen, wenn man Julia Enders noch nicht kennt, braucht man vielleicht noch mal so ein bisschen, um sich damit abzufinden, mal eben keine professionelle Sprecherstimme zu hören. Also manche Endungen sind vielleicht so ein bisschen verschluckt. Es klingt eben nicht alles so super glatt, wie man das sonst bei Produktionen dieser Art gewöhnt ist. Dafür entschädigt aber diese ansteckende Begeisterung, die man auch bei YouTube sehen kann. Also man lässt sich von dieser Frau einfach sehr, sehr gern erklären, was da hinter dem eigenen Bauchnabel eigentlich so los ist.
Wohlgefühl, Freude oder Zufriedenheit denken wir uns im Gehirn. Bei Unsicherheit, Angst oder Depression schämt man sich für einen scheinbar kaputten Lebenscomputer im Oberstübchen. Das Philosophieren oder Forschen über Physik ist und bleibt eine Kopfangelegenheit. Aber unser Ich ist mehr als das. Diese Lektion lehrt uns ausgerechnet der Darm. Ein Organ, das für kleine braune Häufchen und Pupstöne in unterschiedlichen Trompetenvariationen bekannt ist. Genau dieses Organ sorgt in der Forschung derzeit für ein Umdenken. Man beginnt, die absolute Führungsstellung des Gehirns vorsichtig zu hinterfragen. Der Darm hat nicht nur unfassbar viele Nerven, sondern im Vergleich zum Restkörper auch unfassbar andersartige Nerven. Er besitzt einen ganzen Fuhrpark an verschiedenen Signalstoffen, Nervenisolationsmaterialien und Verschaltungsarten. Es gibt nur ein Organ, das ebenfalls eine so große Vielfalt besitzt, das Gehirn. Das Nervennetzwerk des Darms wird deshalb auch Darmhirn genannt, eben weil es so groß ist und chemisch ähnlich komplex. Wäre der Darm nur dafür zuständig, Nahrung zu transportieren und uns von Zeit zu Zeit zum Rülpsen zu bringen, wäre ein so ausgetüfteltes Nervensystem eine seltsame Energieverschwendung. Kein Körper würde solche Neuronennetze für ein simples Pupsrohr bauen. Es muss mehr dahinter stecken. Wir Menschen wissen eigentlich schon seit Urzeiten, was die Forschung erst langsam entdeckt. Unser Bauchgefühl hat einen großen Anteil daran, wie es uns geht. Wir haben Schiss oder die Hosen voll, wenn wir ängstlich sind, kommen nicht zu Potte, wenn wir etwas nicht hinkriegen. Wir schlucken Enttäuschung herunter, müssen eine Niederlage erst einmal verdauen. Und eine gemeine Bemerkung stößt uns sauer auf. Sind wir verliebt, haben wir Schmetterlinge im Bauch. Unser Ich besteht aus Kopf und Bauch, mittlerweile nicht mehr nur auf sprachlicher Ebene, sondern immer öfter auch im Labor.
Genau, und davon erzählt dieses Hörbuch ganz und gar verständlich und erfrischend und so, dass man sich die ganze Zeit fragt, warum habe ich das alles erst jetzt erfahren? Warum wusste ich das nicht?
Ja, das scheint ja eben auch Neuland zu sein mit diesem, dass wir mit dem Darm praktisch denken, wenn ich das gerade so richtig verstanden habe. Was mich jetzt bringt zu einer Beobachtung von heute Nachmittag. Ich habe ja gesehen, wie du dein Hauptnahrungsmittel für den Tag hier aus dem Automaten gezogen hast. Schokoriegel. Ist das jetzt eine direkte Frucht deiner Auseinandersetzung mit dem Darmthema?
Dass ich meine Nahrung auf so erbärmliche Weise hier ranschaffen muss, liegt ja an dem miserablen Catering deinerseits. Ja, aber es ist tatsächlich so, dass man nach diesem Hören dieser 3 CDs echt mal eine Zeit lang doch sich dabei ertappt, sich viel mehr Gedanken über diese Fragen zu machen. Und ich stand hier wirklich vor dem Automaten und hatte ein sehr viel schlechteres Gewissen als sonst so vor solchen Süßigkeiten-Automaten. Und zum Beispiel also so Junkfood, alles Bratfett zum Beispiel, das meidet man dann tatsächlich nach diesem Hörgenuss, wobei ich natürlich auch nicht ganz genau weiß, wie lange das so anhält. Aber ja, nicht der schlechteste Nebeneffekt erstmal.
Das Hörbuch ist Darm mit Charme, alles über ein unterschätztes Organ von Julia Enders. Bei Audio Media ist das Hörbuch erschienen. 3 CDs, wie gesagt, Laufzeit 230 Minuten. Das Ganze kostet 17,99 €.
Er wurde bekannt vor allem als Kulturschaffender im Bereich Humor. Heinz Strunk und seine subversive Comedy-Truppe Studio Braun gelten bis heute als die ungekrönten Könige des Telefonstreichs. Großartig auch die Auftritte der Gruppe als fiktive 80er-Jahre-Techno-Legende Fraktus. Sein bekanntester Roman »Fleisch ist mein Gemüse« verkaufte sich fast 500.000 Mal und nun hat Heinz Strunk ein Buch herausgegeben, das viele verblüfft. Eine Anthologie mit Texten des von ihm schwer verehrten Schriftstellers Botho Strauß. Der zurück in sein Haus gestopfte Jäger heißt die Sammlung. Heinz Strunk ist jetzt zu Gast bei den Literaturagenten.
Genau.
Hallo, guten Tag nach Hamburg, Herr Strunk. Sie sagen ja klipp und klar, Botho Strauß ist der Autor meines Lebens. Wo ist oder wann ist Ihnen denn das klar geworden?
Naja, das wird einem im Laufe der Zeit denn immer bewusster. Ich habe Strauß ja entdeckt vor ungefähr 30 Jahren. Mit Anfang 20, als ich zufällig das damals gerade erschienene Paar Passanten in der Bücherhalle fand und dann irgendwie zufällig eine Seite aufschlug, wo eine ganz bewegende Geschichte war, wie ich es bisher noch nicht gehört hatte. Dann habe ich einfach alle folgenden Prosa-Bände von Strauß mir besorgt. Strauß ist ja auch als Dramatiker tätig, aber ich habe mich sozusagen auf die Prosa spezialisiert.
Und können Sie irgendwie so ein bisschen versuchen zu umschreiben, was genau hat Sie da so umgehauen an diesen Texten? Ich glaube, das war auch so ein bisschen so, dass Sie aufgrund dieser Texte selbst angefangen haben zu schreiben, oder?
Nö, das kann man das stimmt so nicht. Ich würde aber sagen, dass es durchaus immanente Einflüsse gibt von Strauß Art zu schreiben. Die sind jetzt nicht so, die sind nicht so offenkundig, aber in, sagen wir mal, eher literarisch angelegten Büchern wie Zunge Europas, wer da sozusagen zwischen den Zeilen lesen kann, der wird das schon verstehen können, warum ich das gut finde. Und Nee, genau, nicht so frei.
Vielleicht die nach dem, die Texte von Bodo Strauß, soweit ich sie jetzt in Erinnerung habe, das sind ja jetzt keine lichten, hoffnungsvollen Stücke, sondern das ist doch oft von niederschmetternden Wahrheiten durchzogen. Sind das für Sie ja verzweifelte Texte?
Ja, verzweifelte Texte würde ja bedeuten, dass die Texte von einem Verzweifelten stammen.
Oder so,
ja. Ich habe Strauß ja zwar nie kennengelernt, aber so schätze ich ihn nicht ein. Und das ist einfach, es ist schon sehr, sehr, sehr bewegend. Ich habe neulich mit Bruno Ganz auf der Lit Cologne das Buch vorgestellt und Ganz hat gelesen. Ich habe da gewissermaßen den Host gemacht und habe dann hinter der Bühne, als Ganz da eine Stunde gelesen hat, saß ich da wieder tatsächlich irgendwie mehr oder weniger Tränen überströmt, obwohl die Texte mir nun wirklich irgendwie bekannt sind und eigentlich denk mal, da irgendwann tritt so eine Art Abstumpfungseffekt ein, aber es ist immer noch wie am ersten Tag, was ich sehr schön finde. Also die Texte sind, wie ich finde, tief bewegend, natürlich haben überhaupt nichts, also oder sehr, sehr nur ein sehr vage mit Humor zu tun, sind also insofern gar nicht mit meiner Art von Literatur vergleichbar, aber ja, ich muss ja nicht auch privat das lesen, was ich so schreibe.
Ich fand interessant, wie dieses Buch entstanden ist. Also Sie haben im Grunde Ihre, kann man sagen, Lieblings-Bodo-Strauß-Passagen mit Schere und Klebstoff neu zusammengesetzt. Also im Grunde schon vor Jahren. Dann haben Sie das Ganze in einen Copyshop getragen und dann zunächst nur an wirklich enge Freunde verschenkt. Und irgendwann hat dann Ihr Verleger diese Sammlung auch Bodo Strauß selbst vorgelegt. Und der war es, so lesen wir es jedenfalls auf dem Buchrücken, offenbar sehr begeistert über diese Zusammenstellung. Haben Sie möglicherweise, auch wenn Sie ihn nicht getroffen haben, mal mit ihm über das Buch reden können, also über Ihre Zusammenstellung?
Ja, er hat mir zweimal geschrieben, zu meinem letzten Buch, Junge Rette Freund auf Teich, und dann hat er sich nochmal ausführlich geäußert zu der Zusammenstellung. Das ist jetzt so privat. Ich glaube, es wäre auch nicht in seinem Sinne, wenn ich daraus jetzt irgendwie zitieren würde oder so. Aber auf jeden Fall war das sehr, also ging mir das auch sehr nah. Ich glaube nicht, dass ich Bodo Strauß mal treffen werde, aber immerhin dieser über das Buch der Briefkontakt, das ist schon eine schöne Sache.
Bodo Strauß, der spielt ja so eine ganz eigene Rolle so im deutschen Literaturgewerbe. Er hat ja 1992 einen Artikel veröffentlicht, Anschwellender Boxgesang, und der hat ihn über Nacht so auf eine andere Seite geschoben, zumindest für viele. Bis dahin war er so beliebter Theaterautor und überhaupt beliebter Autor, und dann war er für manche ja fast eine unerwünschte Person, weil Linke in ihm dann so einen gefährlichen, rechten, elitären Agitator auf einmal gesehen haben. Wie hat das auf Sie gewirkt? Oder was halten Sie von dieser politischen Kritik an Bodo Strauß?
Ich kann da eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich habe den Anschwellenden Boxgesang habe ich irgendwie damals bei Erscheinen 93 im Spiegel auch so ein, zwei Mal gelesen und glaube, das ist schon, da hat man sich irgendwie mal wieder drauf geeinigt. Es ist ja ein deutsches Phänomen, dass der jetzt mal richtig auf die Mütze kriegen muss. Und was man ihm da so unterstellt hat an reaktionären reaktionären Absichten beziehungsweise irgendwie also einer reaktionären Gesinnung, das geht, glaube ich, weit über das hinaus, was tatsächlich in dem Essay stand. Und er ist mittlerweile so, dass der essayistische Anteil seiner Arbeiten fast höher ist als die Prosa. Theater macht er, glaube ich, eher auch nur noch wenig. Und das will ich sagen. Weiß ich auch nicht, also das hat mich nicht weiter beeinflusst. Also das eine hat mit dem anderen auch irgendwie nichts zu tun und
Ja, die Prosa wieder zu entdecken lohnt sich auf jeden Fall allemal. Heinz Strunk über die von ihm herausgegebene Bodo Strauß Anthologie, Der in sein Haus gestopfte Jäger. Das Buch ist bei Rowohlt erschienen, hat 251 Seiten. Das Ganze kostet 9,99 € und sagenhaft gut ist übrigens auch die Hörbuchfassung. Die habe ich kurz vor der Sendung erst entdeckt, erschienen bei Ruf Music. Und da lesen Sie wirklich kongenial diese Texte, als wären sie von Ihnen selbst. Also
finden
auch
sie,
das,
ich, ja, finde ich großartig. Ich dachte immer so, ich wollte das eigentlich gar nicht machen, weil ich meine Stimme für eher ungeeignet halte.
Ich finde das gerade in dieser Mischung extrem, gibt dem Ganzen wirklich nochmal so einen richtigen Kniff. Also 14,99 € kostet das, auch das eine warme Empfehlung. Vielen Dank, Heinz Strunk.
Bitte, gerne.
Tschüss.
Paris in den 50er Jahren. Ein Toter gibt Rätsel auf.
Die Leiche baumelt aufgespießt an einem hohen gusseisernen Zaun, vom Täter oder einem Motiv keine Spur. Allein die Mäuseknochen und der Eulendreck im Mülleimer des Opfers lassen Kommissar Widou stutzig werden. War hier möglicherweise Hexerei am Werk? Der amerikanische Autor Toby Barlow lässt in seinem neuen Roman die verrücktesten Figuren aufeinander los. Eine schöne russische Hexe zum Beispiel, die vor den Kommunisten ins Exil flüchten musste. Einen amerikanischen Werbetexter, der eigentlich CIA-Agent ist. Und einen Kommissar, der, als er der Hexerei auf die Spur kommt, kurzerhand in einen Floh verwandelt wird. Baba Yaga heißt diese durchgeknallte Geschichte, an deren Ende ganz Paris auf dem Kopf steht.
Ja, und Gesa hat sich dieses Buch angeschaut. Ich bin jetzt etwas irritiert nach dieser Einführung. Ist das jetzt ein Fantasy-Thriller? Ist es ein Hexenroman oder was ist das für ein Teil?
Also das ist wirklich schwer zu sagen. Und auf dem Einband findet sich deswegen auch so ein vollmundiges Zitat. Der Roman sei eine Mischung aus Mad Men, Bulgakov und James Bond. Das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber tatsächlich ist wahr, dass man Mad Men-Elemente findet. Also es ist nämlich wirklich ein sehr, sehr schönes Sittenporträt, dieses Nachkriegs-Paris. Das hier also mitten im Kalten Krieg wirklich zu so einem Sammelbecken für die schrägsten Typen wird. Also du hast da orthodoxe Priester aus Russland, diese ganzen Hexen mussten aus Russland vor den Kommunisten fliehen. Bulgakov, weil hier eben diese sehr mächtigen und weisen Hexen ihr Unwesen treiben und übrigens also wirklich brutale Hexen, es gibt diverse Tote.
Das ist dann eine Anspielung auf den berühmten Bulgakov-Roman.
Meister und Margarita, genau. Also so wie der Teufel dort und James Bond, weil es hier durchaus auch mit einer guten Portion Sex and Crime zugeht. Wobei Sex auch zu kurz gegriffen ist, weil es hier auch um die schöne, wahre und echte Liebe geht. Die eine Hexe, die wunderschöne Zoya nämlich, die ist praktischerweise für immer jung, also die altert überhaupt nicht, obwohl sie schon 300 Jahre alt ist. Und zum ersten Mal in ihren 300 Jahren verliebt sie sich jetzt, welch Ereignis, und dann ausgerechnet in einen CIA-Agenten. Also du kannst dir vorstellen, das läuft nicht so richtig komplikationslos ab.
Und bei all diesen wild zusammengebauten Elementen, wie ist dann der Erzählton? Ist der dann eher Bulgakov-esk oder eher James Bondig?
Ich fand, das klingt schon eigentlich so, dass man gut mitkommt und auch ja wirklich durchaus mit Spannung dabei bleibt. Also es gibt zum Beispiel diese anfangs erwähnte Szene mit dem Polizisten, der von den Hexen in einen Floh verwandelt wird, also auf dem besten Wege ist, die Hexen als Hexen zu enttarnen. Und das ist schon sehr eindrücklich erzählt, wie der also als erstes ganz erschöpft, nachdem er alle Treppenstufen geschafft hat, wieder zu Hause bei seiner geliebten Frau einkehrt und was stellt er fest? Sie betrügt ihn. Und er schmeißt sich nun also wie wild geworden auf den Liebhaber seiner Frau und will dessen Blut saugen und dann ist es zum ersten Mal dieser Blutrausch. Dann fällt er wirklich so total gesättigt und halb im Joom von diesem Mann ab. Und das ist sehr, sehr hübsch beschrieben. Also sehr durchgeknallt, aber auch so, dass man gut dabei bleiben kann.
Und dieser Amerikaner Toby Barlow, der kommt ja aus dem jetzt nicht so besonders pariserischen Detroit. Was für ein Bild von Paris entwirft er da?
Also man muss sagen, der ist wohl von Hause aus, wenn er nicht gerade Romane schreibt oder für Literaturzeitschriften schreibt, Werbemann. Und ich finde dieses Paris-Bild doch auch sehr vollmundig. Also der beschreibt da ja auch immer diesen CIA-Agenten, der auch Werbefuzzi seines Zeichens ist. Und immer wenn der in diesem Buch vorkommt, musste ich so ein bisschen lachen, weil ich auch dachte, das ist so ein bisschen sein alter Ego. Also dieser Werbefuzzi ist in den 50er Jahren in Paris angelandet, um Kunst, Literatur und Philosophie zu studieren. Er bleibt dann aber auf halber Strecke bei Wein, Weib und Gesang so ein bisschen stecken in seinen Studien.
Auch lohnende Gegenstände.
Ja, und so ein bisschen habe ich mir Toby Barlow selbst vorgestellt. Dann also auch so bei seinen Recherchen durch Paris mit so einem alten Reiseführer bewaffnet versucht, diese 50er Jahre wieder auferstehen zu lassen. Aber dann kippt es eben doch immer so ein bisschen ins Klischee. Also die blinden Nachbarn spielen dann immer Musette auf dem Akkordeon oder die Party endet mit einem improvisierten Tango-Tanz unter der Pont Neuf. Also da
die
ist so ein
Pariser
bisschen
machen ja Tag und Nacht nichts anderes.
Also man hört immer so ein bisschen diesen Amerikaner raus, der dich so auf der Straße fragt, sorry, where are the Champs-Élysées, wenn sie die Champs-Élysées suchen. Also ja, aber da bin ich vielleicht auch so ein bisschen empfindlich und das ist wirklich die einzige Einschränkung. Ansonsten keine Frage, dieser Roman, der hat wirklich eine Menge schillernder Figuren. Figuren am Start. Es sind sehr, sehr viele sehr gute Einfälle und ja, ein wirklich hübsch durchgeknallter Plot.
In dem Buch Baba Yaga von Toby Barlow, erschienen bei Hoffmann und Kamp, ins Deutsch übersetzt wurde der Roman von Ditte und Giovanni Bandini. 544 Seiten hat das Buch. Der Preis 19,99 €.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Ein Morgen im Jahr 1942. Bei der 19-jährigen Berliner Jüdin Marie Jalowitsch Simon steht die Gestapo vor der Tür. Sie kann fliehen und taucht unter. 3 Jahre lang lebt sie von da an im Berliner Untergrund. Sie hat mehr als 100 Helfer. Sie lebt in 19 verschiedenen Wohnungen bei Kommunisten und Antifaschisten, aber auch bei überzeugten Nazis. Dass Marie Jalowitsch Simon überlebt hat, das hat sie vielen Zufällen zu verdanken. Aber auch ihrer eigenen Furchtlosigkeit, ihrer Frechheit und ihrem Mut. Von ihrer Zeit als Untergetauchte erzählt sie in einem Buch, das die Berliner Autorin Annette Gröschner für uns gelesen hat.
Herzlich willkommen, Annette. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Untergetaucht heißt das Buch. Marie Jalowitsch Simon war auch bei überzeugten Nazis untergetaucht, haben wir gerade gehört. Aber wie ging das überhaupt? Wieso haben die sie nicht verraten?
Sie beschreibt ja sehr genau jede einzelne Station, die sie gemacht hat. Und es war immer so, sie ist irgendwann untergetaucht. Sie hat ja irgendwann, ihre Eltern sind relativ früh gestorben, hat sie irgendwann zu sich gesagt, ich will überleben und es ist mir egal, was dazwischen passiert. Es geht nur um dieses Überleben und ich werde keine Rücksicht auf nichts nehmen. Und das hat sie dann eben auch relativ schnell gemacht, indem sie es untergetaucht hat, behauptet, sie hätte ihre, sie wäre schon in den Osten deportiert, hat sie zu dem Postboten gesagt und dann ist sie untergetaucht und hatte einen Helfer, das war ein jüdischer Arzt und bei dem war das so, der hatte Patientinnen, denen er geholfen hatte, also zum Teil auch mit Abtreibung und denen hat er dann gesagt, so, dafür müsst ihr jetzt Juden aufnehmen und das ging oftmals schief und sie hat eben auch im Nachhinein gesagt, dass sie eben immer durch Zufall überlebt hat. Sie hat immer Glück gehabt. Und sie hat natürlich auch, sie war auch sehr frech und sie hat schon ziemlich früh überlegt, wie sie das macht, noch bevor sie untergetaucht ist. Sie ist mit ihren Freundinnen durch Berlin gegangen und dann mit dem Judenstern und dann haben sie die Polizisten gefragt, wo sie lang gehen können und dann haben die gesagt, da lang und dann wussten sie aber, dass sie da gar nicht mehr lang gehen dürfen und haben dann rausbekommen, dass viele Berliner überhaupt nicht wissen, was Juden alles verboten ist. Also so hat sie sich so auch einen Stadtplan im Kopf gemacht, dass sie eben auch immer schnell reagieren konnte, auch in der Zeit, als sie dann untergetaucht war und
heißt aber, sie hat nie einen Hehl aus ihrer jüdischen Identität gemacht.
Doch, ja, denn irgendwie, als sie untergetaucht war, ja.
Und am Anfang stand ja aber überhaupt diese Entscheidung, ich lasse mich nicht deportieren, sondern ich tauche tatsächlich unter. Und sie war ja, glaube ich, 19, als sie diese Entscheidung getroffen hat. Woher hat diese ganz junge Frau, fast noch jugendlich, woher hat ihr eigentlich diesen Mut genommen, auch daran zu glauben, ich schaffe das?
Ja, ich denke einfach, dass sie war ja bei Siemens Zwangsarbeiterin und hat eben auch viele Frauen dort kennengelernt und hat eben auch kennengelernt, dass eben viele von den Arbeitern, mit denen sie da zu tun hatte, doch eigentlich gegen die Nazis eingestellt waren oder zumindest keine Denunzianten waren. Und das sagt sie auch. Sie war ja bei vielen untergekommen, die waren keine Nazi-Gegner, aber es waren eben auch keine Denunzianten. Und sie selber kam ja aus einem Anwaltshaushalt und war also eine höhere Tochter in dem Sinne. Aber ihre Eltern hatten sie eben in die Heinrich-Roller-Straße in die Schule geschickt, also mitten im Prenzlauer Berg, damit sie auch einfach weiß, wie das in Arbeitervierteln ist. Ja, das gab es ja oft auch, dass Anwälte oder Industrielle ihre Kinder, ihre Töchter vor allen Dingen auch in Volksschulen geschickt haben, damit sie eben keine höheren Töchter wurden. Und das hat ihr dann wiederum auch sehr geholfen, weil sie konnte zum Beispiel Berlinern. Und sie sagt auch irgendwann in ihren Erinnerungen, sie hat es ja sehr spät erst aufgesprochen auf Kassette, dass ihr der Berliner Dialekt ungeheuer geholfen hat, weil die ihr geholfen haben, waren meistens die nicht Hochdeutsch gesprochen haben und die eben aus so Berliner Milieu waren. Sie war ja dann im Artistenmilieu irgendwann und unter Kupplerinnen und dann hatte sie eine Helferin, die war eine Nutte und die hat 2 Töchter gehabt, die hießen beide Veronika, weil sie irgendwie ihr kein anderer Name eingefallen war. Also sie ist so in die wahnsinnigsten Orte, an den wahnsinnigsten Orten auch gewesen und es waren eben immer diese Arbeiterviertel, das was heute natürlich nicht mehr so als Arbeiterviertel gilt, so wie Prenzlauer Berg oder Friedrichshain oder Kreuzberg, aber da waren eben die Helfer eigentlich. Und es waren immer Helfer, muss man dazu sagen, die waren nicht uneigennützig. Mhm. Die wollten auch immer was dafür haben. Und das ist eben etwas, was, ich habe ja viel dieser Literatur gelesen, was so völlig neu ist an dem Buch und was mich auch so, wo ich auch finde, dass es wirklich was Neues ist, dass eben so eine junge Frau ganz schonungslos erzählt, dass es eben immer auch ein Sexentauschwert war zum Beispiel.
Also es wird nicht glorifiziert, sondern das ist wirklich so eine Art von Offenheit, die man möglicherweise sonst so in dieser Form auch noch nicht gelesen hat, meinst du?
Ja, ich finde auch, dass es wirklich ein literarisches Buch ist. Das wird ja von Fischer als Sachbuch vermarktet, aber sie war ja dann später Professorin für antike Literatur und sie hat ihre großen Gesänge auch gelesen, ne? Und sie weiß, wie man erzählt. Und das finde ich eigentlich das Besondere an dem Buch, ja. Also das ist nicht nur ein Sachbuch, was über diese Zeit berichtet, sondern es ist wirklich Literatur. Und
Professorin war sie dann in Ost-Berlin an der Humboldt-Universität. Also sie ist in Deutschland geblieben, was ja für viele überhaupt nicht selbstverständlich war, natürlich nach dem Holocaust. Diese Erfahrung, dass ihr so viele geholfen haben beim untergetaucht Leben, hat das auch eine Rolle gespielt für diese Entscheidung, ja, ich bleibe in Deutschland?
Also sie hat einfach irgendwann, war die Frage, ob sie nach Palästina geht zu ihrem Mann oder ob er aus Palästina wieder zurückkommt. Und sie hat sich dann für Berlin entschieden. Also man muss gar nicht so sehr sagen, dass es was mit Deutschland zu tun hatte, sondern es hat was mit Berlin zu tun. Sie beschreibt es auch genau, weil sie irgendwann sie wird ja immer von einem zum anderen geschickt. Sie bleibt ja nie länger als 3 Wochen. Später ist es dann anders, da bleibt sie mal 2 Jahre. Kann sie 2 Jahre untertauchen, weil sie mit einem Holländer zusammen ist und das geht dann irgendwie. Aber vorher wird sie immer alle 3 Wochen woanders hingeschickt und irgendwann wird sie nach Magdeburg geschickt, weil eine von den Frauen, die ihr hilft, hat eine Magdeburger Familie und dann wird sie da hingeschickt. Und da merkt sie, da würde das nicht funktionieren, weil das eine Stadt ist, wo man sich viel, viel stärker kennt. Ja. Und in Berlin konnte man einfach wirklich untertauchen. Und ich glaube, es ist Berlin, was sie gehalten hat.
Ich habe noch eine Frage zu diesem doch sehr, sehr späten Erscheinen. Also ich glaube, sie ist 1998 gestorben. Und diese Erfahrungen liegen eben im Zeitraum 1940 bis 1945. Warum ist es jetzt erst erschienen, dieses Buch mit den Erinnerungen?
Also es gibt ein sehr schönes Nachwort von ihrem Sohn. Hermann Simon, der ist Direktor der Stiftung Neue Synagoge Berlin und auch Historiker. Und er sagt, er hat eben ganz, ganz viele Jahrzehnte gebraucht, ehe er seine Mutter zum Sprechen gekriegt hat, weil sie gesagt hat, wenn sie das macht, dann möchte sie das schonungslos machen und sie möchte es so genau wie möglich machen. Und das konnte sie nicht, als sie noch gearbeitet hat zum Beispiel, oder ich denke zu DDR-Zeiten wird sie es wahrscheinlich auch nicht hätte machen wollen, ne? Und hat es dann erst relativ spät gemacht und hat dann, ich glaube, 70 Kassetten besprochen und das wurde dann bearbeitet von Hermann Simon und Irene Stratenwert. Ich denke mal, die wollte, das hat sie wirklich, da musste sie erst an ihrem Lebensende sein, um zu sagen, okay, wir machen das, ich mach es doch, ja.
Das Buch erzählt, hat sie untergetaucht. Eine junge Frau überlebt in Berlin 1940 bis 1945. Marie Jalowitsch-Simon ist die Autorin. Hermann Simon und Irene Stratenwert, wie gerade gehört, haben das Buch herausgegeben im S. Fischer Verlag. Annette, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Ja, Sie kennen uns ja hier. Sie wissen ja, wir sind anspruchsvoll. Wir wollen es wirklich wissen, wenn wir es wissen wollen. Und das Buch, das wir diese Woche ausgesetzt haben, das schlägt genau in diese Kerbe. Das ist nämlich eine Art Live-Ticker, habe ich mir sagen lassen, das nicht weniger abbildet als 100 Jahre Weltgeschichte. Darunter machen wir es nicht. Und nun zum Wetter, heißt dieses Buch aber ganz lapidar. 20 Stück haben wir ausgelegt an offensichtlichen und an entlegenen Orten in Berlin und Brandenburg. Und offensichtlich ist es so, dass alle, die das Buch gefunden haben, völlig gefesselt darin lesen und deswegen jetzt nicht ans Telefon
kommen. Genau, denn dieses Miauen, was Sie da am Anfang gehört haben, das sind wir, die wir traurig sind, dass einfach wirklich keiner anruft. Sollten Sie immer noch zu Hause sitzen mit diesem Buch in der Hand und hadern und sich nicht festgelesen haben, sondern Möglichkeit haben, hier anzurufen, dann tun Sie es unbedingt jetzt, letzte historische Chance, aber wirklich nur, wenn Sie das Buch gefunden haben, denn wir würden Sie nach der Parole fragen.
Genau, die Parole, ganz entscheidende Zugangsschranke hier. Das Buch selbst, du hast dir das genauer angeguckt. Was heißt das jetzt, 100 Jahre Weltgeschichte im Live-Ticker?
Das Ganze ist ja geschrieben worden von drei Männern, die für das Fußballmagazin Elf Freunde tätig sind. Und ja, getickert wird ja inzwischen über alles und jeden, also über Promi-Hochzeiten. Das letzte Mal tatsächlich auch bei den Ereignissen in der Ukraine. Da gab es auch einen großen Live-Ticker. Die drei, die sind berühmt und berüchtigt für ihre Fußball-Ticker-Berichterstattung, haben dafür großartige Preise gewonnen und haben sich jetzt eben wirklich diese gesamten letzten 100 Jahre vorgenommen. Und das ist schon, ich finde, auf eine großartige Weise gelungen. Also man nennt das wohl Comedy-Journalismus. So wenigstens hat es mal die Jury des Henry-Nannen-Preises genannt. Ich finde aber das Besondere, dass es eben nicht nur lustig ist. Also da sind dann so Eintragungen zum Beispiel, wenn man mal gucken, für den 2. August 1914 zum Beispiel, Franz Kafka schreibt in sein Tagebuch, Deutschland hat Russland den Krieg erklärt. Nachmittagsschwimmstunde. Also da wird schon so ein bisschen klar, es ist einerseits auch diese Tragik, die historische Ereignisse mit Banalem überlagern, zum Beispiel total schön deutlich. Das hat mir sehr gut gefallen.
Und wird dann das, werden die letzten 100 Jahre dann im Wesentlichen komisch, wenn das immer wieder so zusammengepresst und auf so seltsame Alltag, große Politikkonstellationen zusammengeschnurrt wird?
Oft ist es einfach sehr auch banal und beiläufig und lustig, also zum Beispiel im 12. Mai 41 Konrad Zuse stellt den Z3, den weltweit ersten Computer der Öffentlichkeit vor. Dann geht er in Berlin Mitte einen Latte Macchiato trinken und checkt seine Mails. Das hat mir gut gefallen.
Also ein Anachronismus, weil es natürlich noch keine Mails gab.
Damals. Aber was mir dann eben auch gut gefallen hat an Stellen, wo die Fakten für sich sprechen und Karlauer einfach auch deplatziert werden, da wird auch vollkommen auf sie verzichtet. Und diese Balance, finde ich, die haben die drei so super hingekriegt. Also das Buch ist eben nicht nur zum Schmunzeln. Also ich fand sehr, sehr anrührend zum Beispiel diesen Eintrag, 30. Januar 1945. Das Passagierschiff Wilhelm Gustloff wird vor der pommerschen Küste vom sowjetischen U-Boot S-13 versenkt. 9.343 Menschen ertrinken, nur 1.239 können gerettet werden. Als zwei Matrosen des Torpedoboots Löwe einen kleinen Jungen aus dem Wasser ziehen wollen, können sie kaum fassen, wie schwer er ist. Erst als sie seinen Oberkörper an Bord gezogen haben, sehen sie, er krallt sich im Haar seiner toten Schwester fest. Und also das, finde ich, macht ganz gut diese Balance sichtbar, die das Ganze nicht nur auf die leichte Schippe nimmt.
Das Buch heißt Und nun zum Wetter. Dirk Gieselmann, Fabian Jonas und Lukas Vogelgesang haben das bei RoRoRo herausgebracht. 10 € kostet das Ganze und dafür kriegen Sie, wie gehört, 100 Jahre Weltgeschichte zusammengefasst im Live-Ticker. Es gibt Autoren, die jedes Jahr ein Buch veröffentlichen, durchaus auch gute Bücher jedes Jahr. Und es gibt die ganz anderen Fälle, zum Beispiel die amerikanische Autorin Donna Tartt. Sie hat so eher einen 10-Jahres-Rhythmus. 1992 der erste Roman, Die geheime Geschichte, gleich ein Riesenerfolg, 5 Millionen verkaufte Exemplare. 2002 dann, 10 Jahre später eben, der nächste, Der kleine Freund. Und jetzt wieder mehr als 10 Jahre später, ihr dritter Roman. Aber jetzt ein richtig dicker Wälzer, Der Distelfink, 1024 Seiten. Unsere Kollegin Dorothee Hackenberg hat sich da heldenhafterweise durchgearbeitet. Hallo Doro.
Hallo. 1024 Seiten, Doro, Hand aufs Herz und nicht gelogen. Hat das Spaß gemacht?
Ja, das hat totalen Spaß gemacht, obwohl die Geschichte auch tragisch ist. Aber Donna Tartt schafft es einfach so einen Sog herzustellen und das liegt nicht zuletzt an den Charakteren, die in dieser Geschichte vorgestellt werden. Zum Beispiel Theo Decker, die Hauptperson. Theo ist zu Beginn der Geschichte 13 Jahre alt, er lebt in New York. Und er hat in der Schule Mist gebaut und muss mit seiner Mutter auf den Weg zu einer Schulkonferenz. Es regnet, es kommt kein Taxi und deshalb springen die beiden in das Metropolitan Museum of Art. Seine Mutter war Kunsthistorikerin und ist große Kunstliebhaberin und deshalb will sie sich die Bilder schnell mal ansehen. Er hätte lieber eigentlich gerne ein Frühstück gehabt, aber die sind jetzt erstmal in dem Museum und da passiert etwas, was Theos Leben für immer verändern wird. Nämlich, es gibt im Museum eine Explosion, einen Terroranschlag offenbar. Theo bleibt unverletzt, seine Mutter aber, die ist in einem ganz anderen Raum, überlebt diesen Anschlag nicht. Das wird Theo erst viel später mitbekommen. In dem Wirrwarr kommt es dann zu einer folgenschweren Begegnung. Er trifft einen sterbenden alten Mann und er nimmt ein kleines Bild mit, ein Ölbild, das Porträt eines kleinen gelben Vogels.
Und das ist ein Bild, was es wirklich gibt, oder? Der Distelfink, so heißt ja auch das Buch?
Ja, dieses Bild hängt heute in Den Haag. Gemalt hat es der Rembrandt-Schüler Fabricius im Jahr 1654. Und dieses Bild ist zugleich wie ein roter Faden in diesem Roman. Es begleitet Theo. Er behält es. Zunächst erinnert es ihn erstmal an seine Mutter. Und es ist auch zugleich eines der Hauptthemen des Buchs, die Erinnerung an die Mutter. Also der Schmerz darüber, dass sie weg ist. Überhaupt werden sehr viele Rückblenden an die Mutter von Donna Tartt eingebaut. Man bekommt mit, welche Eigenheiten sie hatte, welche liebenswerten Eigenheiten, ihr Duft, ihr das ganze Leben in New York in diesem Apartment zu zweit. Der Vater hat sich aus dem Staub gemacht. All das ist jetzt zu Ende für Theo und er kommt bei der Familie eines Schulfreunds unter. Später wird er dann in Las Vegas leben bei seinem Vater. Das Bild und die Trauer hat er eben immer dabei. Und natürlich hat er wahnsinnige Angst, dass das entdeckt wird. Das ist ja immerhin ein Kunstdiebstahl. Das Bild ist also sehr wertvoll. Und Theo versucht es, also versteckt es, er hat es dick verpackt mit Bettlaken, mit allerlei anderem, schaut es fast nie an, aber er hat es immer dabei und als junger Mann verwickelt er sich dann durch das Bild auch in kriminelle Machenschaften.
Du sagst, das Bild erinnert ihn an seine Mutter, klar, das kann man sich vorstellen, das macht dieses Bild für ihn wertvoll, aber was findet er noch sonst so interessant an diesem Bild?
Ja, am Anfang will er das Bild auch noch zurückgeben, aber er hat dann den Zeitpunkt irgendwie verpasst, er weiß auch, dass es zu spät ist und er will natürlich nicht ins Gefängnis. Aber er weiß zugleich auch, also er fühlt sich mit dem Bild verbunden. Das Bild ist was ganz Besonderes und es wertet auch sein eigenes Leben auf. Das Bild, kann man sagen, verführt ihn. Es bringt ihn auch immer in immer größere Schwierigkeiten. Er begeht Verrat an seinen engsten Freunden, er betrügt sich selbst, er wird auch von seinen Freunden betrogen. Und Donna Tartt zeichnet einfach diese Charaktere sehr detailreich. Also so, als wäre sie selbst eine Malerin, eine Genremalerin. Sie zeigt zum Beispiel, wie Theos Vater und seine Freundin in Las Vegas dann ihrem Glück nachjagen, wie sich die Kids, die da in der Einöde leben, zudröhnen, wie Theo später großes Geld mit dem Antiquitätenbetrug macht. Und irgendwann droht sein Kunstdiebstahl auch aufzufliegen. Er recherchiert dann einer Kunstmafia hinterher und kommt auch selbst in Lebensgefahr. Der Roman beginnt als Entwicklungsroman und wird dann aber immer mehr zu einem Kunstthriller.
Da sind ja allerhand Zutaten drin, auch dieser ganze Figurenkosmos. Führt das dann dazu, dass das wirklich auf diesen ganzen, wie du gesagt hast, auf diesen ganzen 1024 Seiten Spaß macht, diese Vielfalt?
Ja, also der Roman ist jetzt nicht immer so spannend. Er ist kein klassischer Krimi, er ist eher ein Gesellschaftsroman. Aber man will einfach wissen, wie geht es mit diesen Menschen im Buch weiter. Das Buch ist bevölkert von Glücksspielern, von Selbstmördern. Eine Menge depressive Frauen kommen vor, liebenswerte Alte. Und jeder trägt sein eigenes Trauma mit sich herum, kommt mit seinem Leben zurecht oder eben auch nicht. Und manchmal habe ich den Eindruck gehabt, drittes Buch so ein bisschen auf der Stelle. Und da habe ich dann gedacht, ja, aber es ist im Leben eben auch so. Man kann nicht einfach, wenn man so einen Schicksalsschlag hat, wieder zur Tagesordnung übergehen. Und diese Zeit, die dehnt Donna Tartt manchmal wirklich auch aus. Trotzdem verbreitet das Buch Hoffnung. Dafür steht, glaube ich, dieses Buch auch. Man könnte sagen, der Distelfink ist ein kleines Stück Unsterblichkeit zwischen all dem, was vergeht und was eben nicht wiederkommt.
Dorothee Hackenberg über den Roman Der Distelfink von Donna Tartt, erschienen bei Goldmann. 1024 Seiten dick, kostet 24,99 €. Vielen Dank, Doro.
Gerne.
In Deutschland geht es zu wie in Nordkorea. Hier kann man nicht sagen, was man denkt. Das will auch keiner, weil die Deutschen das größte Hosenscheißervolk der Welt sind. Und das alles wegen der verfluchten Toleranz. Das meint Akif Pirinci, ein Autor aus Bonn, der mit seinen Eltern 1969 aus der Türkei nach Deutschland gekommen ist. Früher hat er erfolgreiche Katzenkrimis geschrieben und jetzt das Pamphlet Deutschland von Sinnen, der irre Kult um Frauen, Homosexuelle und Zuwanderer. Das Buch verkauft sich derzeit wie verrückt, ist gerade die Nummer 2 bei den Amazon-Bestsellern. Der Berliner Verleger Jörg Sundermeier, Chef des Verbrecherverlags, hat sich mit dem Phänomen Akif Pirinci befasst. Guten Tag, Jörg.
Hallo.
In Deutschland geht's zu wie in Nordkorea, sagt er. Was bringt denn eigentlich Akif Pirinci zu so Art feinsinnigen Analysen? Also anders gefragt, was bringt diesen Mann so auf die Palme?
Also er beginnt sein Buch mit den Worten: Deutschland, du goldenes Elysium, du kraftvoller Stier, du bist die Macht, die ganz Europa trägt. Du bist das schönste aller schönen Länder. Und dann kommt noch eine große Lobeshymne auf die deutschen Frauen und so weiter. Und dann beginnt er aber mit seiner Klage und die Klage ist, die Frauen sind verdorben, weil sie plötzlich sich selbst verwirklichen wollen und nicht in der Ehe bleiben wollen und über Kinderlosigkeit und dergleichen entscheiden. Und überhaupt irgendwie reden ihnen, die bei ihm heißen, die immer die Lesben von den Genderwissenschaften, reden den Frauen etwas ein und er muss auch Steuern zahlen. Und das liegt daran, dass der Muselmann, der hier lebt, aber so faul ist. Also die meisten von denen und die sind eh auch ein bisschen degeneriert und er hat auch gar nichts gegen Schwule, weil das ist ja normal, dass es sie gibt, aber die sollen trotzdem nichts fordern, weil das kostet wieder Steuern und regt die Genderwissenschaften an und es ist ein einziges Mäandern, indem er die ganze Zeit sagt, dass er eigentlich gegen niemanden was hat, aber er hat was gegen alle und er ist ganz glücklich in seinem Fluchen auf alle, die Deutschland und den wahren Mann verderben.
Jetzt gibt's ja die These und die finde ich eigentlich bei dem auch, was du gerade da so vorgelesen hast, sehr schlüssig, dass sich das alles um reine Satire dreht. Also in der Berliner Zeitung stand in dieser Woche, früher habe es Ekel Alfred im Fernsehen gegeben, den Superspießer, jetzt den neuen Superspießer Ekel Akif. Also fand ich erstmal so ad hoc ganz schlüssig. Aber was hältst du davon? Also Pirin Schiess Hass-Tiraden so als Satire nehmen, reicht das? Ist das genug?
Nein, ich glaube, das ist ein Versuch, das ein bisschen wegzuschieben und damit ist das Problem nicht geklärt. Die Leute, glaube ich, kaufen das tatsächlich, weil sie genau dergleichen hören wollen. Und eigentlich haben sie das Buch auch schon gelesen, wenn sie den Titel gelesen haben. In Deutschland ist nichts mehr normal und Frauen, Homosexuelle und Zuwanderer tragen dafür in irgendeiner Weise die Schuld. Wenn man dann noch mit dem ganzen Steuermoment dazukommt und eben dem kleinen Mann, der, wie Pirinci sagen würde, seinen kleinen Mann nicht stehen kann, dann ist es eben sehr kompliziert und dann sind diese Leute verunsichert und Pirinci liefert ihnen auf fast 300 Seiten liefert er ihnen dann einen großen Wutausbruch und scheinbar Argumente. Interessant ist, finde ich aber auch, was hinter diesem Buch steht, nämlich hinter diesem Buch, also das ist erschienen in der im Lichtschlag, so nennt sich das Lichtschlag in der Edition Sonderwege. Diese wiederum ist Teil des Manuskriptum Verlages. Und beim Manuskriptum Verlag hat man es dann mit einer Gründung von Thomas Hof zu tun, der wiederum früher auch Manufaktum gegründet hat, mit diesem Unternehmen aber nichts mehr zu tun hat. Das hat sich inzwischen auch von seinem Gründer distanziert.
Manufaktum, dieser Versandhandel, es gibt sie noch
für die guten Dinge, wie es dann hieß, also für die echten Äxte und echten Lederwaren und sehr viel Authentizität. Dieser Thomas Hof, der aber eben ein Millionär ist, verbreitet in seinem Verlag oder in seiner Verlagsgruppe sehr, sehr viele Bücher, in denen es darum geht, dass die Political Correctness, die Frauen, die Emanzipation, die Schwulen, die Genderwissenschaft etc. das wahre Schöne und Gute in Deutschland zerstört hätten.
Und das heißt, dass Pirinci jetzt deiner Ansicht nach so ein Vorreiter dieser ganzen rechten Fraktion ist mit diesem Hassausbruchsbuch?
Ich glaube tatsächlich, dass sie jemanden gefunden haben, der persönlich durchaus verstört ist. Er sagt ja auch im Buch, dass es darum unter anderem eben geht, warum er denn so viel Steuern zahlen muss und warum seine Frau oder Freundin, auf jeden Fall die Mutter des gemeinsamen Kindes, ihn nach so vielen Jahren verlassen hat. Wenn man das Buch liest, weiß man ziemlich schnell warum oder hat eine Ahnung warum. Aber er ist dadurch so gekränkt, dass eben dieser Ausbruch kommt. Und ich glaube, dass der Verlag, der eben tatsächlich auch eine ideologische Aufgabe sich selbst offenkundig verschrieben hat und nicht umsonst sehr eng zusammen kooperiert mit rechten Magazinen wie Eigentümlich Frei oder Die Jungen Freiheit, dass dieser Verlag gesehen hat, hier können wir jemandes Wut und jemandes Kränkung benutzen. Wir lassen den so richtig von der Leine und lassen den rumschreien und der agiert in unserem Sinne. Und ich glaube, das ist das, was hier tatsächlich passiert. Und es ist sehr schade, dass so viele Leute genauso denken. Ich glaube aber, die würden auch ohne Pirinci leider genauso denken.
Jörg Sundermeier vom Berliner Verbrecherverlag über Akif Pirinci und dessen Hasstirade Deutschland von Sinnen, der Irrekult um Frauen, Homosexuelle und Zuwanderer. Vielen Dank für deine Einschätzung.
Schönen Gerne. Abend.
Tschüss.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Und da gibt's morgen unsere Radio 1 Bücherliste. Die geht ja immer der Frage nach, was kauft man gerade in den guten Buchhandlungen in Berlin und Brandenburg? Da haben wir auf Platz 3 zurzeit Volker Weidermann mit Ostende, Sommer der Freundschaft. Auf Rang 2, wie schon letzte Woche, Glücklich die Glücklichen. von Jasmina Reza. Und ganz vorne, Platz 1, immer noch aus dem Berliner Journal von Max Frisch. Das ist die Spitzengruppe. Und wir haben einen Neueinsteiger in dieser Woche, nämlich Am Ufer von dem spanischen Autor Rafael Chirbis. In seinem Roman geht es um das Spanien in der Krise. Die Immobilienblase ist geplatzt, die daran verdient haben. Die sind über alle Berge, die Verlierer sind zurückgeblieben. Und davon erzählt Rafael Chirbis sehr sarkastisch und mit viel Witz in seinem Roman Am Ufer. Und dazu erfahren Sie mehr morgen hier bei uns um 16.40 Uhr.
Schöner Titel. Ganz am Anfang dieses Buches stand wirklich ein Gespräch bei Radio 1. Man könnte auch ehrlicher sagen, ein Streit. Nämlich zwischen zwei Kollegen, die sich darüber in die Haare kriechten, was sie als Ossis bzw. Wessis eben alles nicht über die Lebensrealität des anderen wüssten. Anja Görz hat das Gespräch nicht mehr losgelassen und für ihr Buch Der Osten ist ein Gefühl hat sie viele interessante Menschen getroffen und sie darüber erzählen lassen, was der Osten oder eben Westen für sie bis heute bedeutet. Sebastian Krumbiegel ist da drin, Knut Elstermann, Inka Bause. Und Anjas Buch ist wirklich eine ganz und gar lesenswerte Sammlung von Porträts und Protokollen, das belegt, dass nach 25 Jahren nach dem Mauerfall immer noch der Titel gilt, Der Osten ist ein Gefühl. Morgen liest Anja Görz um 20 Uhr in den kleinen Kammerspielen in Kleinmachnow und am Dienstag nochmal um 19 Uhr in Cottbus bei Hugendubel.
Lasst wieder Romantik in eure Herzen. Miloš Matušek ruft uns dazu mit seinem romantischen Manifest. Er hat es erstmal auf die weniger romantische Tour probiert. Per Online-Dating war er mit über 2000 Frauen irgendwie in Kontakt. Das war aber wohl nicht das Rechte. Jetzt fordert Miloš Matušek eine Befreiung der Liebe von Perfektionswahn und Kalkül und eine Neuentdeckung der analogen Romantik. Das romantische Manifest am Dienstag um 19.30 Uhr im Heimathafen Neukölln.
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Frank Mayer und Gesa Ufer.